Und dieser Widerspruch, Freiheit und mich nur auf den Moment zu beziehen, wie soll ich denn das verbinden mit unseren Verpflichtungen? Wir haben Kinder. Wie soll das denn irgendwie gehen? Das hat mich wie ein Schlag getroffen.
Und dann haben wir aber weiter geforscht und dann haben einfach fast alle gemerkt, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, also die ganzen Probleme, die ich auf den anderen Ebenen verortet habe, wenn es im Sex nicht gut läuft oder in der Liebe nicht, die haben eigentlich ganz oft mit Bindungsthemen zu tun.
So, das macht doch Mut, oder? Das
Ja.
macht doch Mut, dass dieses romantische Bollywood-Liebesbild nicht mehr ganz so viele beherrscht und dominiert und in die Irre führt.
50 Ways to Ruin Your Sex Life, der Podcast mit Salim Matthias Rieck und Dr. Daniel von Wiel. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast 50 Ways to Ruin Your Sex Life. Und normalerweise spreche ich ja immer mit Daniel von Wiel, aber heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich Robert Hees. Und hallo Robert.
Grüß dich, Salim. Freue mich, hier sein zu können.
Ja, schön. Also mein Name ist Salim Matthias Rieck und ich freue mich, dass ich heute mit dir sprechen kann. Und vielleicht magst du ein paar Sätze zu dir sagen, wer du bist, dass Leute, die dich nicht kennen, wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Mein Name, Robert Hees, hast du schon gesagt. Und ich bin Ende 60 mittlerweile, gehöre zu den alten Männern. Hauptberuflich bin ich als mit der Kombination Unternehmensberatung und Coaching unterwegs für Solo-Selbstständige. Und das Thema Liebe und Sexualität, das hat sich einfach aus meinem eigenen Weg heraus entwickelt, dass es so einen starken Raum einnimmt, auch in meiner beruflichen Tätigkeit, weil meine Coaches, nachdem sie mal Vertrauen gefasst hatten, dann auch im Business-Coaching auf die Themen hinter den Themen zu sprechen kamen, nämlich alles das, was mit Liebe und Sex zu tun hat, mit Familie, mit Partnerschaft. Und so ist es mehr und mehr auch in dieses zu diesem Thema gekommen. Und ich habe durch die Praxis gelernt, dass die Liebe auch im Business Coaching ihren Platz haben kann, wenn nicht sogar muss.
Okay. Ja,
Ja,
ist eine
das.
spannende Kombination. So, ne? Ist wahrscheinlich auch ungewohnt, obwohl ich dem zustimme, dass das wahrscheinlich eine gute Idee ist, dass das da Platz hat.
Ziemlich ungewöhnlich, ja.
Und ja, ich freue mich auf den Austausch, wo wir uns vielleicht so ein bisschen die Bälle hin und her werfen, weil ich habe ja vor vielen Jahren mal ein Vorwort geschrieben für dein Buch Ich liebe dich gerade. Jetzt habe ich es hoffentlich richtig formuliert.
Genau, ja.
Nachdem ich neulich einen freudschen Versprecher gebracht habe von Ich liebe mich gerade, aber das Buch heißt Ich liebe dich gerade.
Ja.
Und das ist ein Thema, was mich ja auch viel beschäftigt, nämlich so die Frage, was ist so die Ebene der Kontinuität in der Liebe und was ist das, was im Hier und Jetzt einfach geschieht. Ne? Und da komme ich vielleicht später nochmal drauf, aber das ist so der Anknüpfungspunkt und da bin ich neugierig, was deine Erfahrung damit ist. Also vielleicht so als Einstiegsfrage, macht das den Leuten eher Angst, wenn sie diesen Satz hören oder sagen sollen, ich liebe dich gerade, oder ist das eher was Erleichterndes? Dieses Gerade da drin ist ja jetzt nicht so gewöhnlich.
Salim, ich habe die unterschiedlichsten Reaktionen auf diesen Buchtitel erfahren. Also teilweise von kompletter Irritation. Hä? Ich liebe dich gerade und was ist denn morgen?
Genau.
So, das war bei einer Lesung, das erinnere ich noch genau, die Frau war wirklich komplett irritiert und verunsichert. Ich habe lächerlich machen erlebt, im Sinne von, ich liebe dich gerade, wieso nicht krumm? Und bis hin zu Begeisterung, Mensch, wenn das möglich ist, dass ich mich auf jetzt beziehe mit dem Satz, ich liebe dich, nur jetzt, das wäre ja die Befreiung. Und das war genau meine Erfahrung, die mich inspiriert hat, dieses Buch zu schreiben.
Ja.
Also ich habe die ganze
Die
Palette
ganze
an.
Palette, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, das ist ja auch, das erlebe ich ja auch, dass das Thema Bindung, was da ja da drin
Genau.
mitspielt, die ist ein extremes Triggerthema, was oft auch ideologisiert wird, ja. Also dass man so seine eigene Erfahrung sozusagen verabsolutiert und denkt, das gilt für andere auch so. Gibt ja ganz unterschiedliche Bindungsbedürfnisse. Die einen, die eben eher die Verbindlichkeit, ja, die Zuverlässigkeit brauchen und die anderen, die eher die Freiheit. Wie hast du
Genau.
das erlebt? So, also dieses, sagen wir mal, Paradox von, möchte mich auf dich verlassen können, dass du für mich da bist, vielleicht auch morgen noch, und ich möchte aber auch, dass wir frei sind, ja, unseren Impulsen zu folgen und uns nicht einsperren gegenseitig. So, wie hast du das erlebt? Wie erlebst du das?
Ich erinnere mich genau an so einen Schlüsselmoment, den habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Ein Schlüsselmoment, ich saß im Auto und fuhr da das höchste Rondell im Odenwald runter und ich kam von irgendeinem Teaching, ich weiß nicht mehr von wo. Und dieser Widerspruch, Freiheit und mich nur auf den Moment zu beziehen, wie soll ich denn das verbinden? Mit unseren Verpflichtungen, wir haben Kinder, also wie soll das denn irgendwie gehen? Das hat mich wie ein Schlag getroffen. So habe ich das erlebt und habe das als Schlüsselmoment erlebt, von dem aus ich angefangen habe, mich mit dem Anspruch zu beschäftigen auf Dauer. Also, dass Liebesbeziehung Dauer haben muss.
Und bist du da
Und
zu irgendwelchen, sag mal, zu welchen Schlussfolgerungen bist du gekommen, was jetzt dieses Bedürfnis nach Dauer angeht?
eine wirkliche Liebesbeziehung kann nicht den Anspruch auf Dauer haben. Das ist meine Schlussfolgerung.
Okay. Und was heißt das?
Gleichwohl,
Ja.
gleichwohl habe ich den Wunsch nach Dauer.
Also der
Also,
Wunsch ist da, aber nicht der Anspruch. Verstehe ich das richtig?
genau.
Ja, okay.
Also, ich kann mit meiner Partnerin ein Commitment eingehen, woraus sich ein Anspruch ableitet. Zum Beispiel der Anspruch, du rennst nicht weg beim allerersten Mal, wenn es zofft, oder auch nicht beim dritten Mal, wenn es zofft. Und beim siebten Mal rennst du auch nicht weg. Du bleibst einfach da und wir fechten das aus, bis wir wieder unten sind. So in der Art kann es einen Anspruch geben, aber aus sich heraus kann doch Liebe keinen Anspruch auf Dauer haben. Das ist mir daraus immer deutlicher geworden. Und gleichzeitig ist das für mich ein permanentes Ringen. Wie geht es dir da? Also es gibt ja
Ja,
einmal ist der, ja.
ich habe da auch ganz verschiedene Phasen erlebt in meinem Leben. Ich hatte mit meiner früheren Partnerin, hatte ich mal so gedacht, ich hätte das Ei des Kolumbus gefunden, weil wir haben dann die Vereinbarung gemacht, dass keiner ohne das Einverständnis des anderen gehen darf. Und dann haben wir das aber am Ende irgendwie unterlaufen, sodass sie dachte, sie mir unterstellt hat, ich wäre bereits gegangen, weil ich was mit einer anderen Frau hatte, was wir uns explizit erlaubt hatten. Und sie daraus abgeleitet hat, jetzt darf sie auch gehen, weil ich bin ja schon gegangen. Aber ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht gegangen. Also da
Aha.
sind wir uns bis heute nicht einig, wer da eigentlich diesen Vertrag gebrochen hat. Also da sieht man, so Verträge sind jetzt auch nicht die Lösung. Und für mich, ich kann dem gut folgen, was du eben gesagt hast. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, der Liebe hat keinen Anspruch, beziehungsweise ja, das ist für mich selbstverständlich, dass man aus Liebe keinen Anspruch formulieren kann, weil dann das tötet ja eher die Liebe. Also Ansprüche aller Art sind, glaube ich, eher kontraproduktiv
Genau.
ja. Aber was ich oft sagen wir mal, in meiner Szene so, bin ja als Tantra-Lehrer unterwegs und da gibt es natürlich viele, die das auch so ein bisschen verabsolutieren, dieses ganze im Hier und Jetzt leben und keinerlei Verbindlichkeiten eingehen wollen. Und aus meiner Sicht schütten die so ein bisschen das Kind mit dem Bade aus. Und ich würde das sehen, das ist ja das Dreieck, von dem wir schon gesprochen haben in meinem Buch Liebe, Sex, Herz und Wahrheit. Quatsch, Sex, Herz und Wahrheit, was rede ich denn? Sex hat und Bindung, das ist auch interessant,
Ja.
das war eine Frage. Sex hat und Bindung, also das nämlich Sex und Herz, können wir auch noch darüber sprechen, wie ich das unterscheide, aber dass das beide Sachen sind, die kann man nur hier und jetzt erleben. Ich kann nicht morgen mit dir Sex haben und ich kann auch nicht gestern mit dir Sex haben, sondern nur jetzt. Also ich erlebe es zumindest nur jetzt. Und ich kann dich auch nur jetzt lieben. Ich kann dich nicht morgen oder gestern lieben. So, ja, das sind beides Dinge, die sich nur im Moment ereignen können. Und
Exakt.
viele kommen ja zum Tantra, weil sie das erleben wollen, ja, und sich auch auf diesen Moment einlassen. Aber viele haben dann Probleme damit, wie transferieren sie das in ihr Leben?
Das
Und weil da
verstehe
gehört
ich.
nämlich dann noch andere Dimensionen dazu. Und das war für mich tatsächlich dann ein riesen Aha-Erlebnis, als ich irgendwann gemerkt habe, hey, wir blenden die ganze Zeit was aus. Nämlich das Bindungsbedürfnis ist eine eigenständige Dimension in meiner Sicht. Ja, und viele sagen, das ist wie was Kindliches, Unreifes, ja. Also wenn man das noch braucht, so ungefähr aus meiner Sicht gibt es auch als Erwachsener ein Bindungsbedürfnis, aber ist eben nicht das gleiche wie Liebe.
Absolut.
Und das ist für mich so der entscheidende Gamechanger gewesen, sozusagen das als Dreieck sozusagen verschieden ansteuerbar zu machen und dass man, wenn der andere Bedürfnisse hat, was zum Beispiel Freiheit angeht oder was Verbindlichkeiten angeht und so weiter, dass man nicht sagt, ja, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du doch und so weiter, ja, dann würdest du dann nicht jemand anders interessant finden. Oder wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du dann nicht mich einsperren wollen, ja, zum
Ja.
Beispiel. So, also, dass man dieses, wenn du mich lieben würdest, dann, das entspricht so ein bisschen dem, was du mit dem Anspruch eben wahrscheinlich gemeint hast, dass man das quasi dadurch vermeidet, indem man sagt, das ist ein eigenes Bedürfnis, das Anerkennung verdient. Aber es ist erstmal nicht das gleiche wie Liebe, sondern nicht das gleiche wie
Exakt.
Sex, ne?
Genau.
Ja.
Genau. Also ich erinnere mich an eine Phase mit meiner Partnerin. Da habe ich es absolut gebraucht, dass sie nicht geht. Dass sie, ich war so mit so inneren Themen und altem Schmerz konfrontiert, dass ich wirklich einen Schutzraum brauchte. Und eine ganz liebe Freundin hat gesagt, du kannst sie doch bestimmt darum bitten. Das macht sie doch. Und es hat sie dann auch getan. Also überhaupt so diese Phasen innerhalb von Beziehungen, die kommen ja dann auch noch hinzu. Lebensphasen, die sich verändern, schnellere Entwicklungsphasen, langsamere Entwicklungsphasen bei dem einen und dem anderen, und das immer wieder das Abgleichen. Wo stehst du gerade? Wo stehe ich gerade? Was wünsche ich mir für die nächsten 3 Monate oder für die nächsten 6 Monate? Also, Osho hat mal gesagt, Beziehung ist eine Institution, das ist tot. Aber sich beziehen auf, darum geht es. Und genau das drückt es aus für mich. Es ist was Aktives, dass ich mich auf meine Partnerin beziehe und meine Wünsche und Vorhaben darauf abstimme, also auch mit ihr diese abstimme und gucke, könnte da was clashen, könnte da was zusammenprallen, könnte es da Schwierigkeiten geben, wo brauchen wir Abstimmung und wo nicht.
Ja, für mich ist so, dass diese Perspektive, dass das ein eigenes Bedürfnis ist und nicht das gleiche wie Liebe, dass das überhaupt das erst verhandelbar macht. Ja, weil man ist schwer darüber zu verhandeln, okay, du liebst mich, ich liebe dich nicht, aber ich bin trotzdem, ja, auf der Ebene macht es alles überhaupt keinen Sinn. Wobei wir auch noch darüber sprechen können, das ist überhaupt Liebe, ja, aber als ein momentanes Erleben. Aber ich habe das eben auch in einer anderen Beziehung früher erlebt, dass wir einfach da verschiedene Grundeinstellungen hatten, die letztlich von Anfang an eine Sollbruchstelle waren und letztlich dann auch nach vielen Jahren dann zu einer Trennung geführt haben, weil wir einfach, aber dann eigentlich im Einvernehmen, weil wir gemerkt haben, wir haben verschiedene Bindungsbedürfnisse. So, sie ist aus ihrer Geschichte heraus so traumatisiert, dass sie, sagen wir mal, mir die Freiheit nicht zugestehen konnte, die ich wiederum aus meiner Geschichte her brauchte. Ja, und wir haben da viel drüber gesprochen und so, aber zum Glück haben wir uns nicht so sehr darüber verhakt, wer liebt jetzt wen mehr, sondern eben, ja, wir haben da verschiedene Prägungen und manches geht dann vielleicht auch über die Grenze des anderen. Und dann kann man das vielleicht eher einfühlen und auch wenn man selber es anders fühlt. Ja? Also das macht für mich auch einen Unterschied. Das heißt nicht immer, dass man sich da einig wird, aber dass es zumindest auf der Ebene besprechbar ist, auf der es sich auch abspielt. Ja? So, das erlebe ich als sehr hilfreich. So.
Und wie ist denn da deine Erfahrung? Also wenn zwei zusammenkommen, gibt es da tatsächlich so solche Gespräche über Beziehungserwartungen? Kennst du das?
Das kenne ich sehr gut und allerdings kenne ich das auch, dass viele gerade in der Verliebtheitsphase das eben nicht tun. Eben. Sich davon überschwemmen lassen. Das ist so eines meiner Themen, wo ich so forsche. Also wie kann man Leute motivieren, dass sie nicht das, was ich jetzt in meinem Buch Black Box nenne, ja, was in der Verliebtheitsphase passiert, dass man das von Anfang an transparent mit auf dem Schirm hat. Weil am Anfang kann man ja alles in den anderen reinprojizieren und eben auch Bindungsbedürfnisse, die nicht besprochen werden, kann man dann denken, ja, der andere guckt mich so liebevoll an und der Sex ist so geil, dann will er doch bestimmt auch mit mir den Rest des Lebens zusammenbleiben, so ungefähr. Und dass man quasi in diese romantische Falle nicht tappt, sondern quasi das als ein eigenes, auch von Anfang an eigentlich als ein eigenes Thema mit auf dem Schirm hat. Ja, das ist nicht besonders romantisch. Ja, viele scheuen sich auch davor, weil vielleicht dann in dieser Verliebtheitsphase schon die ersten möglichen Risse erkennbar werden. Aber es, glaube ich, spart viel Ärger, der dann später irgendwann auftaucht. Ne?
Gibt es dafür ein Hören bei in deiner Blase?
Auf jeden Fall. Also als ich damit angefangen habe in meinen Gruppen mit diesem Thema Bindung, ich mache oft Aufstellungen, ja, dann sage ich zum Beispiel, sind drei Zonen im Raum und gehe mal zu der Liebeszone, zu der Sexzone und zur Bindungs- und spüre mal, was da so in dir einfach als Assoziation auftaucht. Und dann war viel Getriebe in der Sexzone und viel Getriebe in der Liebeszone. Also da passierte nichts, aber einfach nur dahin gehen und mal spüren, was ist so die innere Resonanz. Und Bindungszone war erstmal, was soll das jetzt sein? So, ja. Und dann haben wir aber weiter geforscht und dann haben einfach fast alle gemerkt, da liegt der Hase im Pfeffer. Ja, also die ganzen Probleme, die ich auf den anderen Ebenen verortet habe, wenn es im Sex nicht gut läuft oder in der Liebe nicht, die haben eigentlich ganz oft mit Bindungsthemen zu tun, die aber auf eine andere Ebene verschoben werden und da nicht, überhaupt nicht lösbar sind. Ja, und das insofern gibt es da viele inzwischen, die sich, natürlich bin ich jetzt auch da natürlich viel mit unterwegs, habe das Buch geschrieben, dass viele haben das ja auch in meinem Umkreis gelesen und habe ich oft die Rückmeldung bekommen, dass das sehr hilfreich ist, diese Unterscheidung, ne? Und auch jetzt in den Workshops zu dem Thema. Also da gibt es schon eine Offenheit, aber erstmal so ein bisschen Stirnrunzeln, was soll das jetzt, ne?
Und es ist ja dann schon ein Publikum, was ein hohes Maß an Reflexion gewöhnt ist, bereit ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen und schon eine Gruppe gebucht hat und schon so offen ist. Aber ansonsten, also aus meiner eigenen Biografie, kenne ich das eher so, ich bin einfach so in Beziehungen gestolpert, mehr oder weniger. Also zwei Biografien treffen sich und dann, und dann passiert was und alles andere klärt man dann irgendwie später. Wo kommen irgendwelche Schwierigkeiten her? Aha, Bindungsängste oder und so weiter. Aber zunächst mal ist es bei den meisten, auch bei vielen Klienten und Klientinnen, ein ganz unbewusstes Zusammenkommen.
Ja. Und wenn man einmal sozusagen auf dieser Spur ist und dann merkst du, wie wir quasi permanent mit dieser Verwechslung bombardiert werden, regelrecht in Filmen, in allen möglichen Medien und so weiter. Also wie das im Sprachgebrauch sich permanent vermischt. Ja, und das dann zu differenzieren, das ist wie, also du wirst eigentlich permanent von was anderem überflutet. Und sozusagen da eine eigene differenzierte Wahrnehmung zu behalten, ist nicht einfach so, ne? Und da brauchst du ein Umfeld, was das unterstützt, so, ja.
Genau, das war ja, also ich liebe dich gerade. Dieses Buch ist ein flammendes Plädoyer, dieses komplexe Versprechen, ich liebe dich, ein bisschen aufzulösen, ein bisschen aufzudröseln, ein bisschen dem die Komplexität zu nehmen und auch die Angst. Jedenfalls ging es mir so, ich habe in den ersten 30 Jahren meines Liebeslebens, ich habe das nicht gesagt, oder weil ich habe das Gefühl gehabt, ich lehne mich da viel zu weit aus dem Fenster. Ich verspreche irgendwas, was ich vielleicht übermorgen gar nicht halten kann. Aber das Liebesgefühl des Moments, hätte es eigentlich gebraucht, das auszudrücken.
Mhm. Hast du da auch mal jemand gesagt, ich liebe dich gerade nicht?
Ja. Ja, aber erst nach der Entdeckung von ich liebe dich gerade.
Ja, genau.
Aber dann kam das. Also zu meiner Partnerin habe ich das auch gesagt. Okay. Und da war es aber klar, das musste ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen.
Okay. Also ich würde dann lieber sagen, oder das sage ich dann manchmal, ich spüre meine Liebe gerade nicht. Mhm. Ja, also weil ich glaube auch, dass das ja oft was ist, was dem, also dass nicht die Liebe weg ist, sondern dass mir irgendwas im Weg ist. Ja, ich bin irgendwie verletzt, ich bin gekränkt, irgendwas. Und das ist dann, dominiert dann das. Ja, und ich glaube, dass das für viele auch Missverständnis ist. Also das ist eher die Frage, wer hat die Verantwortung für die Liebe? Ja, viele denken ja, ne, der andere muss so liebenswert sein, dass ich ihn liebe. So, und wenn dann weniger liebenswert ist, sprich, wenn ich mich über irgendwas ärgere, dann ist er weniger liebenswert, und dass ich ihn dann nicht mehr liebe, liegt an ihm, so ungefähr, ja. Ja, und für mich war das dann, also das war eigentlich schon bei meinem ersten Buch Herzenslust, da war das eines der Hauptthemen. Also wie kann ich selber meine Liebesfähigkeit in meine Verantwortung nehmen? Das heißt, wenn ich dich gerade nicht liebe, zu gucken, also was stelle ich dem im Weg? So.
Das ist eine richtig tolle, kraftvolle Unterscheidung. Ich spüre meine Liebe gerade nicht. Da, und zwar in den Jahren nach der Veröffentlichung von Ich liebe dich gerade, bin ich zum Beispiel mal gefragt worden, würdest du heute was anders schreiben als vor 3, 4, 5 Jahren? Ja, und ich würde vor allem ein Kapitel ergänzen, habe ich da geantwortet, und das war Ich liebe. Mhm. Also ich würde ein Kapitel schreiben von Ich liebe. Mhm. Und das entspricht dem Geist dessen, was du gerade gesagt hast. Mhm. Weil die Liebe ja in mir ist. Ja. Sie ist ja nicht da draußen. Sie ist ja nicht bei ihr. Mhm. Sie ist vielleicht eine Person, die mir diese Liebe sehr leicht und ermöglicht, also da schnell ranzukommen. Insofern ist der, wenn ich sage, ich liebe dich gerade nicht, tatsächlich falsch. Und es ist viel präziser zu sagen, ich spüre meine Liebe gerade nicht. Danke.
Geil. Ja. Ja, ich finde, das macht, also ich kann mit meiner Partnerin da auch recht, meistens recht offen und humorvoll auch drüber sprechen. Mhm. So, und sie kann mir das auch sagen, wenn sie, ne, wenn irgendwas gerade ist, dass sie das gerade nicht spürt. Und gleichzeitig kenne ich auch aus einer früheren Beziehung, wenn jemand, sagen wir, das als Entwicklungstrauma mitbringt, dieses Gefühl, ich bin sowieso nicht liebenswert, für so jemand ist das natürlich schwer zu nehmen. Wenn der andere sagt, ich spüre meine Liebe gerade nicht, dann hört die Person nicht, der spürt das gerade nicht, sondern der verpackt das nur vorsichtig und will eigentlich sagen, das war's, ne?
Genau.
Ja. Also das ist natürlich immer auch mit im Spiel, also all die ganzen Wunden, die wir mit uns tragen und die sich dann in dem Feld auswirken. Aber ich finde es auch hilfreich, vielleicht da nochmal einen Satz zu jetzt Liebe und Sex als Energie zu unterscheiden, ne? Weil viele verwechseln das ja auch, dass sie, wenn sie zum Beispiel keine erotische Anziehung mehr spüren, dass sie denken, sie lieben nicht mehr oder umgekehrt. Und für mich hat das eine mehr mit diesem emotionalen Präsent sein, einfühlen, sich gegenseitig einfühlen in sich selbst und den anderen, sich so nehmen, wie man gerade ist, so wie man so schön sagt, während Erotik viel mehr mit Polarität zu tun hat, mit Differenz, also, ne, also den Unterschied zu erotisieren und den als Anlass nehmen für Anziehung. Das ist für mich so der Kern von sexueller Energie. Und auch das habe ich so erlebt für mich selber und auch für Menschen, die ich begleite, dass das hilfreich ist, diese Energien zu unterscheiden, ja, und das nicht sozusagen in einen Topf zu werfen. Ne? Weil man sagt ja so, gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Und das zeigt irgendwie, dass es eigentlich zwei verschiedene Ebenen gibt. Und viele, wenn man die auf eine Ebene stellt, dann sieht das aus wie ein unlösbarer Widerspruch. Aber wenn man das auf verschiedene Ebenen betrachtet, dann kann man auch gezielter gucken. Also wenn jetzt ein Paar zum Beispiel lange zusammen ist, das höre ich auch oft, ne, so ein Klassiker, ja, dass Paare, die lange zusammen sind, dann keine erotische Anziehung mehr spüren. Mhm. Und wenn die dann denken, ja, wir lieben uns nicht mehr, dann suchen sie an der falschen Stelle sozusagen. Also meiner Ansicht nach braucht es dann zu gucken, wie gehen wir mit Risiko um? Also haben wir vielleicht im Laufe der Jahre unser Risiko so weit minimiert, dass wir uns eingestellt haben, was da, sind deine Vorlieben, das sind meine Vorlieben und der Grat wird immer schmaler und irgendwann sind wir Bruder und Schwester so, ja. Und dann bräuchte es zu gucken, was können denn Risiken sein, die wir noch erotisch besetzen können, die uns nicht überfordern, um da wieder Lebendigkeit reinzubringen. Aber wenn man dann auf die Ebene geht, ah, du liebst mich nicht mehr und dich zieht woanders hin oder so, ne, da ist man verloren. Ja, so.
Absolut. Ja. Ich habe da bei Christoph Josef Ahlers eine sehr, sehr schöne Beschreibung gefunden. Der Ahlers, der ist Sexualwissenschaftler an der Charité in Berlin.
Mhm.
Und das Buch heißt Himmel auf Erden und Hölle im Kopf.
Ja, ich habe es mal gelesen von einer Weile. Ich weiß jetzt nicht aktuell, was drin steht, aber. Ja.
Und da hat er eine Stelle drin, wo er sagt, Sex ist die Weiterführung von Kommunikation mit anderen Mitteln oder auf anderer Ebene oder so ähnlich beschreibt er das. Und das ist für mich der Kern. Um von Liebe und Sex zu unterscheiden. Mhm. Weil Sex kann ich auch mechanisch machen.
Mhm.
Ohne Liebe, ohne jegliche Liebe. Sonst gäbe es keine Pornoindustrie, sonst gäbe es kein Porno-Consuming. Aber Liebe hat ja was mit einer Öffnung zu tun, mhm. mit einer Bereitschaft, mich zu zeigen, mhm. mit einer Bereitschaft zu hören. Das heißt, ich muss präsent sein.
Mhm.
Und wenn das dann auf eine andere Ebene geht und dann bleibt diese Kommunikation, nur reden wir vielleicht nicht mehr. Vielleicht schauen wir uns nur an und es ist, und das kann schon hocherotisch sein.
Mhm.
Und vielleicht fassen wir uns an und vielleicht kommen wir auch zusammen, aber in dem Moment, wo ich Konzepte im Hirn habe, habe ich dieses Ich liebe dich gerade schon verloren.
Mhm,
also das Erleben von Ich liebe dich gerade schon verloren.
Ja, ich finde das auch einen spannenden Punkt. Also die Frage, wie wann gehören Sex und Liebe zusammen? Ja, es gibt ja Leute, die vehement sagen, ich gehe in den Swingerclub und da habe ich Sex mit anderen, aber die liebe ich nicht. Das mache ich nur mit meiner Frau, so ungefähr, ne?
Ja.
Und dann gibt es andere, die sagen, das ist doch brutal, das zu trennen, das ist eigentlich eine Spaltung und ist ungesund und so weiter. Und ich sehe das eher undogmatischer, also dass es einfach zwei Energien sind. Und ich habe da kein moralisches Urteil darüber, dass jetzt Sex ohne Liebe was Schlechtes ist oder so. Ich würde sagen, Sex ohne Liebe ist auch noch nicht von vornherein mechanisch, sondern kann höchst erotisch und knisternd sein.
Ja.
Aber es kann sein, dass das Herz geschützt bleibt, ja, und sich nicht wirklich einlässt. Und da sind wir wieder bei der Freiwilligkeit. Also ich finde, wenn man das anerkennt, ja, das kann man dem, ist jetzt auch nicht gerade mein Favorite, sagen wir mal, meine Präferenz. Aber das unterschiedlich zu adressieren, also was ist das, also wo nutze ich auch Sex, oder benutzt klingt jetzt nicht schön, aber sagen wir mal, wo habe ich Sex, um meine Liebe auszudrücken? Und dann geht es vielleicht eher in Richtung Slow Sex oder in Richtung Einfühlung miteinander. Oder wo habe ich eher Sex für Aufregung, für Prickel, für Risiko, für Lebendigkeit und Abenteuer?
Ja.
Und dann kann man sozusagen navigieren in dem gemeinsamen Kommunikationsgeschehen, sagen wir mal so, ne?
Also da sprichst du ja Bedürfniskategorien an.
Mhm.
Der Marshall Rosenberg, der hat es ja sehr klar beschrieben. Also diese neuen Bedürfniskategorien, die er nutzt nach Manfred, wie heißt der? Manfred Max Neef, glaube ich. Und die Bedürfniskategorie Freiheit, die steht ja jetzt in dem Bereich Liebe und Sexualität, der Bedürfniskategorie Sicherheit und Stabilität unter Umständen diametral gegenüber.
Mhm.
Das lässt sich ja per se nicht lösen.
Also ich würde eben, also ich finde es hilfreich, dann zu sehen, dass gerade Sicherheit und Freiheit gehört zur Bindungsdimension. Das lässt sich weder mit Sex noch mit Liebe lösen, sondern das hat was mit Bindung zu tun, das hat was mit Kontinuität in der Zeit zu tun. Ne? Sicherheit ist ja meistens weniger, was passiert jetzt. Dafür braucht es Präsenz, aber eher, was darf ich jetzt machen und was ist die Konsequenz für morgen? Das ist ja oft die Angst, ja, mich nicht zu zeigen oder ja. Und das sozusagen, und das ist für mich der fundamentale Unterschied von der Bindungsdimension, dass die sozusagen die Vergangenheit und die Zukunft mit betrifft und die anderen beiden sind Qualitäten im Hier und Jetzt. Und wenn man das im Hier und Jetzt versucht zu lösen, was eigentlich mit der Kontinuität in der Zeit zu tun hat, dann haut es nicht hin, ne?
Genau.
So. Und das habe ich auch also für mich selber sehr, sehr hilfreich erlebt. Bin sehr froh, dass mit meiner Partnerin dieses Verständnis teile. So, dass wir, wenn wir manchmal so auf abenteuerlustig sind, wir machen zum Beispiel bei uns in unserer Schule des Seins so Paarfestivals, wo ich nicht leite, wo ich auch selber mit teilnehme und wo wir dann auch anderen Paaren begegnen, ja auch näher begegnen. Oder waren auch schon auf so Erotikpartys und haben da Erfahrungen gemacht. Und wenn sie das zum Beispiel hören kann und auch miterleben kann, dass da eine Anziehung ist von mir mit einer anderen Frau oder ich das bei ihr mit einem anderen Mann sehe oder auch vielleicht sogar mit einer anderen Frau oder bei mir mit einem anderen Mann, also dass das quasi als eine eigene Ebene von was berührt das in ihr angeschaut werden kann, ja. Also das kann schon sein, dass sie das irgendwie was ausmacht. Ich habe schon erlebt, dass sie Ängste bekommen hat. Ich habe erlebt, dass sie sich mitgefreut hat. Ja, zuletzt haben wir eine Erfahrung gemacht, wo wir uns beide ein Stück weit losgelassen haben und dann beide super Erfahrungen gemacht haben und daher sind wir zusammengekommen und haben uns gemeinsam gefreut, dass wir uns das gegenseitig erlauben konnten. Aber ich glaube, das geht auf dem Verständnis, dass das eben erstmal mit der Liebe zwischen uns gar nichts zu tun hat, ja, sondern das ist eine individuelle Erfahrung, die jeder von uns macht. Und dadurch, dass wir das entkoppeln können, bedroht das diese Ebene auch nicht, ne? Und im Gegenteil, die Kommunikation darüber bringt uns sogar wieder näher zusammen, als wir vorher waren, ja. So.
Ja, und obwohl ich das weiß, kenne ich aber auch die Situation, wo ich vergesse, dass das die Verbindung nicht berührt. Und dann entstehen oder dann werden Verletzungen wach von irgendwo und ich muss sozusagen mein ganzes Training zusammennehmen, muss mich auf mein Medikissen hocken, die Klappe halten und erstmal langsam werden und mal wieder alles sortieren. Also das gegen diese Überraschungen
Genau, das gehört.
kann man nicht gefeit, ist, glaube ich, niemand gefeit.
Im Gegenteil, ich glaube, es ist sogar hilfreich, das von Anfang an mit zu wissen, dass das passieren kann und dass das eben nicht ein Zeichen ist, der andere will mir böse, sondern wir tragen alle Wunden in uns, die jederzeit aktiviert werden können, ne?
Genau.
Ja.
Das setzt halt eine Bereitschaft voraus. Und das ist genau dieses Commitment, wovon wir eingangs unseres Gesprächs schon mal sprachen. Also der Anspruch auf Dauer nur darin liegen kann, dass ich so sein darf, gerade, dass ich damit kommen kann, mich zeigen kann und dass sie dann nicht wegrennt vor lauter Angst.
Also manche fragen mich dann, ja, aber wenn ich es überhaupt nicht aushalte, was mein Partner mir gerade erzählt, und ich denke, ich muss nur noch weg, was mache ich denn dann? Ja, ich kann doch nicht einfach mich dann zwingen, da zu bleiben. Und dann sage ich manchmal, ja, das ist die Frage, wie renne ich weg? Ja, also kann ich sagen, bei mir ist gerade so viel berührt, ich halte das nicht aus. Ich brauche jetzt mal eine Auszeit, ich bin dann und dann wieder da. Ist was ganz anderes, als was ich früher auch mal gemacht habe, wo ich, also ganz im Ernst, da schäme ich mich ein bisschen dafür, das zu sagen, aber ich bin echt rausgerannt und habe so getan, als würde ich mich jetzt umbringen wollen, ja. So, das war natürlich der pure Manipulationsversuch, dass die mich zurückhält und so weiter, also Drama pur. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Beides Mal renne ich raus, aber der Kontext ist ein ganz anderer, ne?
Genau.
Ja.
Aber ich hatte auch einmal einen Klienten, der hat mich angerufen in der Situation, wo der hatte irgendwie das Buch gelesen oder keine Ahnung. Jedenfalls hat er mich angerufen und war in allerhöchster Not. Seine Frau war saß gerade im Flieger von USA nach Europa. Er wusste genau, wann sie ankommt und er wusste genau, wann sie landen wird und dass dort ein anderer Mann auf sie wartet. Und ich weiß nicht, was dieser Mann von mir wollte. Jedenfalls, es gab überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie an ihn ranzukommen, irgendwie mal ein bisschen Luft hineinzubringen zwischen Reiz und Reaktion. Da gab es überhaupt gar keinen Raum. Also weshalb er mich angerufen hat, ist mir heute noch schleierhaft. Und im Endeffekt hat er aufgelegt. Vielleicht wollte er auch nur ein bestätigendes Ohr haben, dass er gerade betrogen wird und dass er die Arschkarte hat oder was weiß ich was. Aber ein Gespräch und eine Auseinandersetzung und eine Reflexion war überhaupt nicht dran zu denken.
Kann passieren. Also in meinem Umfeld ist es zum Glück so. Also hast du ja immer schon gesagt, natürlich ist das jetzt auch, sind das Menschen, die zu mir kommen, die, sagen wir mal, eine gewisse Offenheit schon mitbringen, sonst würden sich für so einen Kurs nicht anmelden oder auch nicht zu einer Einzel- oder Paarberatung. Und selbst da ist es natürlich manchmal so, dass sozusagen innere Betonmauern konfrontiert werden, ne? Aber dann ist es eben meistens so, dass die Leute dann merken, okay, also das fühlt sich gerade an wie ein Beton in mir, anstatt das nur quasi auf den anderen zu schieben, ne? Natürlich kommen, das ist ja der Klassiker, ne? Also ich habe mein Problem mitgebracht, sitzt neben mir, ne? Eine Paarberatung. Heilen Sie den mal. Aber das habe ich eigentlich zum Glück auch weniger. Ich muss auch zugeben, dass ich dann nicht so der Geduldigste wäre, wenn Menschen mit der Haltung kommen würden. Also eher habe ich viel die Erfahrung, dass wirklich viele auch jetzt mit dem Thema offene Beziehung unterwegs sind und merken, dass sie einerseits davon total angezogen sind, von dieser Möglichkeit, verbindlich zusammen zu sein und trotzdem sich Freiheit zu geben. Aber da gibt es wenig Vorbilder. Da gibt es, wenn dann, viele ideologische Vorbilder, ne, die dann auch nicht so differenzierbar sind, die dann kommen in dem Bedürfnis, hilf uns da ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Ne? Und das macht mir sehr viel Freude, also wenn Menschen da offen sind und wirklich in so einer Suchbewegung, wie könnte das gehen? Und da ist eben wieder dieses Dreieck oft dann sehr hilfreich, ja? Dass das kommunizierbar wird. Also was kann man auch zum Beispiel mit Vereinbarung, was kann man vereinbaren und was kann man nicht vereinbaren? Man kann zum Beispiel eben nicht vereinbaren, dass ich dich morgen, beziehungsweise, dass ich dich morgen liebe, ist ja jetzt schon wieder, also dass ich morgen dann meine Liebe zu dir spüre, sag ich mal so, ja. Das kann man nicht vereinbaren. Aber man kann vereinbaren, genau wie du es eben gesagt hast, ich bin da, um zu gucken, was ist gerade los in mir und in dir. Ja, genau.
Und genau darin liegt ja für mich auch die ganz starke Kraft von dauerhaften Liebesbeziehungen, dass jemand so nah ist und so lange mit mir ist, dass er Zusammenhänge sieht und mich auf Zusammenhänge aufmerksam machen kann, die ich nicht sehe. Also das Spiegeln, das sie mir ermöglicht, da ist oft für mich ein Hallo? Stimmt, du hast recht. Also so wie ich es auch mit Lehrern erlebt habe, in Gruppen, ist ja genau dasselbe. Wo ich von außen auf etwas, auf Zusammenhänge hingewiesen werde, die ich selber gerade nicht sehen kann. Aber was mich interessiert, Salim, kommen denn auch Paare in deine Gruppen, die noch so richtig in dem Hormonstrudel der Verliebtheitsphase taumeln, also die auf
Ja,
Drogen
also
sind
gibt
sozusagen?
tatsächlich, ja, das ist das Schöne. Also ich sage ja immer, die meisten kommen zu spät in die Paartherapie, wenn eigentlich nur noch
Genau.
darum geht, die Scherben aufzuräumen. Das ist bei mir weniger. Tatsächlich erlebe ich das gar nicht so selten. Speziell dann, und das war bei mir zum Beispiel auch so, wenn Leute schon ein paar Beziehungen hinter sich haben, Trennung hinter sich und dann wissen, okay, die nächste Beziehung gehe ich nicht wieder mit diesem rosaroten Faden völlig unbewusst alles projizierend hinein, sondern da gucke ich von Anfang an ein bisschen genauer hin. Und da gibt es Leute, die sozusagen als eine Art Beziehungsfürsorge sagen, okay, wir sind gerade erst frisch verliebt, wir bräuchten jetzt das nicht, aber wir wissen, das ist vielleicht hilfreich, wenn wir von Anfang an uns in einen Kontext geben und nicht erstmal in diesen Verliebtheitstunnel, ja? So, also habe ich durchaus auch, ja.
Hast du auch.
Ja.
Also vor.
Also das ganze Spektrum von frisch verliebt bis zu schon, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahre. Ich habe sogar ein Paar, wo inzwischen der Sohn kommt und die kommen demnächst zusammen in den Kurs. Also das finde ich auch noch höchst speziell. Also wenn zwischen Eltern und Sohn in dem Fall so ein Vertrauen ist, ja, dass die
Ja.
gemeinsam sich dem stellen können oder so, ne?
Ja.
Ja, also wie gesagt, das ganze Spektrum. So.
Das macht doch Mut, oder? Das
Ja.
macht doch Mut, dass dieses romantische Hollywood, Bollywood-Liebesbild, die eine für immer und ewig, der eine, der Prinz, der die langhaarige Blondine auf seinem weißen Pferd in das Schloss entführt, dass diese Nummer vielleicht nicht mehr ganz so viele beherrscht und dominiert und in die Irre führt.
Ja, oder dass die einfach ich meine, wenn Leute dieses Gefühl lieben, kann man das ja auch anerkennen als ein Gefühl, als ein gerne, na, so wie man sich vielleicht auch einen schönen Hollywood-Film an und in so einen Schinken anguckt und daran schmeckt, solange man nicht drauf reinfällt, das wäre sozusagen das Leben, ja?
Genau,
Ja.
genau.
Ja.
Genau,
Ja.
genau so ist es. Deswegen spreche ich von der erwachsenen romantischen
Ja,
Liebe.
genau. Ja.
Also dieser romantische Aspekt, der soll bitteschön erhalten bleiben. Und wenn jemand das Glück hat, das erleben zu dürfen, enjoy, wirklich mach es, tu es, aber glaub nicht, dass das
Ja,
Liebe ist.
oder ich sage es auch so, diesem Liebesgefühl hinterher zu rennen, ist einer der Wege, sie es zu zerstören.
Genau.
Und im Kern zu verstehen, dass Liebe annehmen ist, das, was ist, gerade anzunehmen, öffnet ja immer wieder für dann auch die Liebe zu spüren. Also das ist für mich eigentlich, was ich eben so abstrakt gesagt habe mit der Verantwortung für die Liebe, dass ich auch weiß, was ich tun kann, nämlich mich wirklich den Gefühlen, die ich gerade fühle, zuwenden, mit Wohlwollen, mit Einfühlung in mich selbst und in den anderen. Und dann ist ja Alpha Bipsch, ja, in jeder Gruppe wieder so, fangen die Leute an, sich zu lieben, die vorher fremd waren, ja.
Genau, genau.
Nur wenn man jetzt quasi von Anfang an diesem Gefühl hinterherrennen würde, so möchte ich nachher fühlen, dann würde das nicht passieren.
Genau.
Ja, genau.
Also letzten Endes ist es vielleicht wie mit der Energie Geld. Der Aristoteles Onassis, der hat mal gesagt, du darfst dem Geld nicht hinterherrennen, du musst ihm entgegengehen. So.
Okay, damit, ja. Nochmal ein anderes Thema. Muss ich zugeben, das ist nicht so mein Thema. Da habe ich mich noch
Vielleicht, ja.
nicht so viel
Im
mit beschäftigt.
Business Coaching habe ich das
Ja,
halt immer,
hast du
weißt
das
du?
mehr, genau.
Ja,
Ja.
klar.
Okay.
Da spielt das Thema Geld ganz oft eine
Ja.
Rolle.
Okay. Okay. Haben wir schon einen ganzen Weg jetzt zurückgelegt? Ja, fand ich jetzt inspirierend, den Austausch. Ich weiß nicht,
Ich
hast du noch
auch.
irgendwas, wo du denkst, das ist eine zentrale Erfahrung, die möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben? Gibt es da noch irgendwas, was dir so in den Sinn kommt?
Für mich ist das Wichtigste, was ich gerne auch weitergebe, es ist letztendlich ist es nach meiner Erfahrung egal, an welchem Zipfel du den Knoten anfängst zu entwirren. Ob das dein ungelöstes Thema mit deinen Eltern ist oder dass du, was weiß ich, zu früh kommst oder dass du nicht allein sein kannst oder. Es ist völlig wurscht, wo du anfängst. Die Hauptsache ist, dass du anfängst und dran bleibst. Und in dem Moment, wo du anfängst und dran bleibst, dann trainierst du dich sozusagen en passant im Erfahrungen machen und damit im Moment zu sein. Das erachte ich für das Wichtigste. Und das wird sich auch auf deine Liebesfähigkeit auswirken, auf deine Bereitschaft, Risiken einzugehen, auf deine Lust und deinen Mut, was Neues auszuprobieren, oder auch schwierige Themen anzusprechen mit deiner Partnerin, deinem Partner. Das finde ich das Wichtigste, unterwegs zu sein, im Training zu sein. Also letzten Endes dran zu sein an deinen inneren Themen. Und welches das
Okay.
ist von Mensch zu Mensch
Ja.
verschieden.
Ja, kann ich ganz gut teilen. Also für mich ist es inzwischen unvorstellbar, in einer Beziehung zu leben, wo man nicht diese Themen alle bespricht, egal ob sie angenehm sind oder nicht, ist unvorstellbar. Aber ja, viele sprechen nicht, ne? Insofern ist es vielleicht gut, wenn sie diese Ermutigung hören, dass sich das lohnt, dran zu bleiben. Irgendwann wird es ein Bedürfnis.
Und
Ja.
auch für sich selber, also auch wenn ich gerade nicht verpartnert bin, dass ich für mich einfach was tue. Gruppen mache, Bücher lese, mit anderen rede, Selbsterfahrung, was
Genau.
man so alles machen kann.
Okay, oder so einen Podcast hören, wie mit uns jetzt.
Genau.
Oder den Podcast kommentieren. Also wir sind natürlich immer dankbar für Kommentare oder Fragen oder Anmerkungen dazu, was wir vielleicht jetzt komplett übersehen haben. Ja, aber danke erstmal, Robert, für das Gespräch. Und
Vielen Dank für die Einladung, Salim. Es war für
ja.
mich sehr inspirierend. Dankeschön.
Dann einen schönen Tag dennoch.
Dir ebenso. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Das war der Podcast 50 Ways to Ruin Your Sex Life mit Salim Matthias Rieck und Dr. Daniel von Wiel. Und hinterlasse gerne einen Kommentar und schick uns deine Fragen für eine weitere Folge. Vielen Dank.